Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, die Folge 61 mit dem Titel Schichten hören. Und bevor ich zu diesem Thema komme, ich habe lange keinen Podcast mehr rausgeschickt, weil hier sehr viel los war. Wir hatten hier schon verschiedene Seminare, wo es noch sehr, sehr kalt war. Und jetzt schon seit mindestens 3,5 Wochen keinen einzigen Tropfen Regen mehr hier auf dem Platz. Und man sieht es den Platz an, es sind surreale 20 Grad in der Sonne. Der Wetterumschwung soll kommen und mit ihm auch der Regen. Und ich hoffe, dass dies Jahr die Mirabellen mitmachen, weil die jetzt schon alle voll am Blühen sind hier bei uns. Mirabellen und andere Prunus, also Pflaumengewächse, sind in ihrer weißen Pracht schon zu sehen. Dementsprechend ist die Luft voll mit dem Surren und Sirren von den ersten Bestäubern. Fluginsekten sind unterwegs. Morgens ist der weiche Sand voller Vogelspuren bei uns auf dem Wildnisplatz, die in der Küche sich Brotkrumen stibitzen. Und gleichzeitig ist der Vogelfrühling im vollen Gange. Die ersten Rückkehrer Tag für Tag kehren zurück, beginnen ihre Reviere zu besetzen, beginnen zu singen. Die Luft ist voller Klänge und Stimmen. Besonders die Stare sind besonders lohnenswert im Augenblick, bei denen genau hinzuhören, die voller Imitation stecken. Und ich hatte heute Morgen einen Star bei uns auf dem Hof, der verschiedenste Vögel nachgemacht hat, von der Amsel bis zur Kohlmeise, bis zur Singendrossel, zum Blässhuhn, übergewechselt zum Milan, zum Mäusebussard. Er hat gar nicht aufgehört, aus seinem Repertoire die besten Stücke rauszuholen. Es war herrlich, ihm zuzuhören. Und gleichzeitig beginnt natürlich wieder wie aufs Neue das genaue Hinhören, und dann hast du einen Vogel vor dir, wo du denkst, wer war das nochmal? Und mir ist es vor 2 Wochen war das, 2,5 Wochen, da war ich bei meinem Freund Tim auf dem Platz und steige aus dem Auto aus und höre den Fittes. Wir nennen ihn auch gern den weichen Buchfink, dieses Sassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassass Und gehe dann zu Tim und sage, sag mal, seit wann singt denn der Fittes hier bei dir? Zilzep ist ja noch nicht mal da, der normalerweise viel früher kommt. Und da ich diese Mönchgrasmücken, diese frühen Sichtungen der Mönchgrasmücken noch im Hinterkopf hatte, dachte ich, na okay, vielleicht ist jetzt alles komplett durcheinander. Und frag ihn, seit wann singt er denn? Und er sagt, Fittes habe ich noch gar nicht gehört. Ja, also das ist mir ja völlig neu. Aber das ist ja nichts Neues bei uns beiden. Ja, so nach dem Motto, du machst mich auf manche Vögel aufmerksam, die ich dann erst danach höre, vorher gar nicht wahrgenommen habe. Weil er einfach nicht so den Fokus da drauf legt. Und dann habe ich im Auto geschlafen, im Bus geschlafen, hatte die Heckklappe hinten offen. Es war eine sehr, sehr kalte Nacht. Und am nächsten Morgen, so nach einem fast stündlichen Aufwachen, weil mir so kalt gewesen ist, aber anscheinend nicht kalt genug, weil mein Schlafsack lag noch neben mir, mein zweiter Schlafsack. Und ich bin immer so kurz im Dämmerzustand wach gewesen und gemerkt, wie ich gefroren habe, die Position verändert, bin dann wieder weggedöst. Vielleicht kennt ihr das. Jedenfalls wache ich dann auf mit den ersten Sonnenstrahlen wieder mal und höre wieder diesen Fittes. Und dann kommt so dieser Gedanke in meinen Kopf, nein, es ist kein Fittes, was ist das? Und dann schlafe ich wieder ein. Und eine Stunde später wieder dieser durchdringende Gesang, diese ähnliche Strophenlänge, aber da plötzlich kommt mir das noch komischer vor. Und ich denke irgendwie, nein, warte mal, die Tonlage ist ja noch anders. Und dann werde ich wach, stehe auf und höre den und denke, das kann nicht sein. Warte mal, da stimmt was ganz und gar nicht. Und dann schießt es mir in den Kopf, warte mal, wer kommt denn da noch in Frage? Mit wem könnte man den noch verwechseln? Und dann plötzlich erst landet bei meinen Ohren eigentlich das Klangvolumen dieses Vogels und der weiche Buchfink, also der fitteste, der ist viel voller und runder und saftiger, so ein bisschen im Ton. Dieser Vogel aber, den ich da gehört habe, der war sehr fein und fast spitz, fast Goldhähnchen ähnlich, obwohl er halt sehr kräftig klang. Deswegen habe ich ihn wahrscheinlich auch verwechselt. Und dann habe ich nachgehört und dann war es natürlich der Waldbaumläufer. Und den höre ich sehr selten bei mir in der Gegend. Und bei ihm habe ich ihn, glaube ich, auch noch nicht gehört. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, da ist die Assoziation wieder mit Fittes ist doch noch nicht alles komplett durcheinander. Zilpzap ist auch nicht da und Fittes ist auch noch lange nicht da. Das ist ein Waldbaumläufer. Und dann schießt mir in den Kopf, dass mein Freund Tim, der andere Tim, der mit Doppel-M, der sagte mir bei einem langen Telefonat, dass er es davon gehört hat, dass der Waldbaumläufer teilweise den Gartenbaumläufer imitiert. Und für den Gartenbaumläufer, da hat Tim so einen schönen Satz geprägt für seinen Gesang, um sich den zu merken. Und es ist so ein typischer Sänger auch für diese Gruppe, die wir Melorhythmiker nennen. Also die Gesangskategorie der ständigen Wiederholer. Klassisches Beispiel wäre der Buchfink mit seinem immer wieder wiederholenden Satz. Und der Gartenbaumläufer, der hat so sehr scharf und spitz und der macht dieses bip, 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 bist du verrückt oder was, hä? Bip, 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 bist du verrückt oder was, hä? Und der Waldbaumläufer ist viel feiner mit dem si, 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 si. Und ich habe dann überlegt, wie viele Waldbaumläufer ich wahrscheinlich schon überhört habe vorher, wenn er jetzt auch noch den Gartenbaumläufer imitiert. Nur weil ich nicht darauf geachtet habe, in welcher Tonlage, welches Klangvolumen da so raus, da so hervorsticht, ja, was so typisch ist für ihn. Und das ist so ein Klassiker auch in dieser Jahreszeit, wenn die Vögel zurückkehren aus ihren Winterruheplätzen oder die Vögel, die Teilzieher oder die Standvögel, die hier geblieben sind und anfangen mit ihrer Gesangsaktivität, um ihre Reviere zu besetzen, ihre Territorien beginnen zu brüten, ihre Nester zu bauen, dass sie am Anfang erstmal so reinkommen müssen in ihren Gesang wieder, als ob sie sich so warm singen müssen. Der erste Buchfink klingt immer komisch. Die erste Singendrossel klingt immer komisch. Und ja, das ist vielleicht ein schönes Beispiel dafür, dass sich unsere Ohren nach so einer längeren Winterpause immer wieder neu eintunen müssen und immer wieder neu gewöhnen müssen auch an die anderen Rückhörer oder Sachen wiederholt werden müssen. Und du kommst nicht drumherum, manche Vögel immer wieder neu aufzufrischen, vor allem die, die du einfach selten hörst. Und dann haben wir hier am letzten Wochenende bei uns ein Vogelseminar gehabt. Und da habe ich wieder festgestellt, dass es natürlich nicht nur mir geht, sondern vor allem Menschen, die beginnen, sich mit den Vogelstimmen zu beschäftigen, um die auch auseinanderzuhalten, ja auch ein Interesse haben, verschiedene Arten zu erkennen anhand ihrer Gesänge, dass es vielen Ohren extrem schwer fällt, bestimmte Tonlagen auseinanderzuhalten. Und dann ist mir eine Situation entstanden, wo wir an verschiedenen Sitzplätzen, also manchmal setzen wir uns als Gruppe zusammen hin oder manchmal setzen wir vereinzelt, jeder allein und lauschen den Vögeln und fassen danach zusammen, was wir gehört haben, um vielleicht neue Punkte der Signatur der Landschaft, sprich der bestimmenden Klänge einer Landschaft herauszuarbeiten, um dann wiederum festzustellen, wo verändert sich denn die Signatur, wo gibt es Brüche oder deutliche andere Situationen, die dann ein Hinweis sein könnten, dass hier irgendetwas gerade unterwegs ist, ja, ein Jäger in der Luft oder ein Jäger am Boden. Und da bei uns das Land leicht bewegt ist, so ein leicht hügeliges Land und sehr strukturreich, besonders jetzt durch die letzten Stürme, gibt es so neue Lücken im Wald, die sehr attraktiv sind für Vögel. So sonnige Plätze ziehen natürlich Insekten an, die dann wiederum Vögel anziehen. Ist mir etwas aufgefallen, das mir vorher nicht so deutlich rüberkam. Und um das vielleicht, ich versuche mal das in so einem Bild zusammenzufassen. Wir haben ja in der Vogelwelt, jeder hat so seinen eigenen Lieblingsplatz, ja? Man nennt es auch ökologische Nische, wo sich der Vogel aufhält, wo der Vogel brütet, wo er seine Nahrung sucht und natürlich auch seine Lieblingswarten, sagt man, seine Lieblingsplätze, von wo aus er singt. Und dazu addiert sich dann so eine bestimmte Dichte zu einer bestimmten Tageszeit. Also das klassische Beispiel dafür wäre der Amselteppich, wie wir manchmal sagen. Also ein Gesang von flötenden Gesängen, die sich miteinander verweben, die so wie eine Decke, wie ein Klangteppich die ganze Landschaft bedecken. Und gerade am Abend ist es wunderbar zu hören, wenn dieser Amselteppich langsam abebbt oder sich niedergelegt hat, geht er über in dieses Phänomen, das wir als Rollkunst bezeichnen. Dazu haben wir ja mal einen eigenen Podcast gemacht, relativ am Anfang. Und diese Rollkunst be bedeutet sowas wie wie so eine Aufregung, ein Schimpfen, ein Meckern, auf der Landschaft verteilt, also nicht lokal an einem Ort, das dann eher für einen Alarm oder für einen Fremdauslöser sprechen würde, sondern weitflächig verteilt. Fast alle Amseln steigen mit ein. Natürlich gibt es immer noch Gesänge hier und da vereinzelt zu hören. Und dann tauchen nach dieser Phase oder gemischt mit rein, in diese Phase mischt sich dann natürlich die Singdrossel, die wir auch als Philosoph bezeichnen, mit dem Hintergrund, dass sie sehr, sehr viele Motive benutzt und die eins, zwei, dreimal, viermal, manchmal fünfmal wiederholt und dann zum nächsten Motiv wechselt. Und sie hat sehr laute Motive, sehr pfeifende Töne, die natürlich dementsprechend weit tragen. Und dann hat sie aber auch ganz feine, verzwirbelt, verschachtelte Motive, die eher nur von einer gewissen Nähe auch zu hören sind. Über weite Distanzen verlieren die sich. Und darunter, unter dieser Singendrossel, und ich meine nicht nur darunter von der Dominanz des Gesangs, weil diese Pfeiftöne, diese lauten Töne sehr stark und mächtig sind, hören wir dann oft noch so ein leichtes Geplätscher, so ein leichtes, sanftes, zartes, längere Strophen, abwechselnde Melodien, sehr variantenreich. Im Hintergrund, vielleicht hört man es auch, das ist das Rotkehlchen, das sich dann mit reinmischt. Vielleicht hier und da auch noch der Zaunkönig, der eben auch gerade zu hören war, mit seinem schmetternden Lied, so eher vereinzelt. Und dieser Rotkehlchengesang, der hat auch die Eigenart, ähnlich wie der Amselgesang, sich so ineinander zu verweben. Eher auch wie so ein Teppich, wo es sehr, sehr schwer sein kann, dann die Frage zu beantworten, wie viele Individuen, also wie viele Rotkehlchen höre ich gerade singend, gerade in diesem Augenblick. Vor allem, wenn Rotkehlchen dann von meinem Sitzplatz aus hintereinander sitzen, also Schall in Hörrichtung, dann auseinander zu puzzeln, ist sehr kompliziert, sehr anstrengend, sehr schwierig für unsere Ohren. Die räumliche Verteilung nach links, rechts, hinten, vorne fällt unseren Ohren viel leichter. Und dann beginnt langsam so diese Decke sich immer weiter runterzulegen am Abend und es wird immer stiller. Bis nachher vielleicht noch das letzte Rotkehlchen seinen perlenden Gesang hören lässt, die Singdrosseln schon zur Ruhe gegangen sind, die auch etwas mildere Formen von Rollkunst noch präsentieren und dann still werden. Ein anderes Bild natürlich erschließt sich unseren Ohren in den Morgenstunden. Denn da scheint es so, als ob alle nochmal doppelt so viel Energie reinpacken in ihre Gesänge. Das heißt, nochmal mehr verschiedene Arten präsent sich so übereinander lagern. Und wenn dann so ein Buchfink anfängt mit seinem ja sehr kräftigen, finkigen, ich sag fast blubbernden Gesang, dieses in Brandenburg noch mit diesem kleinen Ticks hinten dran, auch so ein klassischer Melorhythmiker. also ein Vogel, der seine Motive ständig wiederholt, dann ist es sehr schwer und kompliziert für unsere Ohren, diese zarten Gesänge da rauszuhören. Und wenn wir dann anfangen wollen, da die Arten auseinanderzuhalten, ist das für ein ungeschultes Ohr am Anfang eine sehr große Herausforderung. Und vielleicht hilft dabei folgendes Bild, aber vorher noch diesen Gedanken zu Ende zu ziehen. Das heißt, vorher habe ich oft diese Abendkonzerte und die Morgenkonzerte wahrgenommen, wie in so einer, als ob das in so einer Welle vorgetragen wird. Also es gibt so Peaks, wo die Gesänge sich auf eine Art verdichten. Also der Schall enger und dichter wird, einfach weil es mehr Gesänge sind oder mehr Gesänge von einer bestimmten Art, die so die ganze Landschaft bedecken. Also da hat sich's für mich eher angefühlt, würde ich es beschreiben, wenn ich da ein Bild draus machen würde, wie so eine Amplitude, die mal hoch geht und mal runter geht und dann mal eine dickere Linie und mal eine dünnere Linie zeichnet. Mit verschiedenen Farben, die dann symbolisch stehen sollen für verschiedene Vogelarten, die da rauskommen. Und bei der Bestimmung einzelner Arten an dem Gesang ist uns sehr wichtig, so eine Methodik auch zu vermitteln, wie kann ich mich da eigentlich herantasten. Und da ist dieses ein Merksatz draufpacken, ist ja eine von diesen Methoden. Diese Kategorien sich aufmachen, bezogen auf Gesänge, wie diese Melorhythmiker oder die Melodiker, was Rotkehlchen wäre oder was Amsel wäre, sprich Vögel, die sehr melodiös singen, eine klar erkennbare Melodie haben, die aber von Strophe zu Strophe variiert wird, in der Länge manchmal und vor allem aber auch in der Abfolge der Melodien oder in der Einstreuung von verschiedenen Motiven. Und natürlich dann die dritte Gruppe, unsere Rhythmiker, wo der Zilpzalp so ein sehr klassischer Vertreter ist, oder die Kohlmeise mit ihrem Di-da-di-da-di-da-di-da, die dann sehr schwer in manchen Punkten, weil die so variantenreich ist, zu unterscheiden ist von der Tannenmeise mit ihrem Wizi-Wizi-Wizi-Wizi-Wizi-Wizi. Weil die Kohlmeise kann auch einen ähnlichen Sound produzieren, nur ist sie halt heller und kräftiger. Das ist wieder das Klangvolumen, das ich mir da merken muss. Also dieses Klangvolumen ist eigentlich immer ein Merkmal, was ich immer mit reinnehmen muss. Und ein weiteres Merkmal, was ich auch nie vergessen sollte, mir die Frage zu stellen, von wo aus singt der Vogel? Und da haben wir bestimmte Vögel, bestimmte Arten, die so eine ganz klassische Höhe haben, von wo aus ihr Gesang vorgetragen wird. Also sitzen sie ganz oben auf der Spitze des Baumes oder singen sie sogar in der Luft, oberhalb der Kronen, im Flug. Der Singflug, sogenannter Singflug, ist ganz typisch für bestimmte Arten. Oder singen sie in der Krone, abwechselnd, ja, im oberen Teil, im mittleren Teil. Und dann kommt halt eine laubfreie oder weniger besungene Zone, so die Stammzone in einem Hochwald. Und dann kommt unten die Kraut- oder die Busch-Strauchzone, in der dann Brombeeren wachsen, Holunder wachsen, die Ebereschen stehen, Traubenkirschen stehen, von wo aus dann wiederum andere Arten singen. Und dann gibt es natürlich noch die Bodenzone, ganz unten am Boden, die Vögel, die auch dort dann meist brüten, kleinere Vögel. Wenn wir jetzt nur auf Wald schauen erstmal, ja. Und nehmen wir mal an, daneben ist noch vielleicht ein Feld, eine offene Fläche oder wie bei uns. Wir haben ja das Glück, dass wir verschiedenste Habitate haben, die hier einander grenzen. Wir haben noch eine sehr alte Streuobstwiese und unsere Felder drumherum und dann den Wald. Und also haben wir so verschiedene Schichten von oben und unten, von denen die Vögel standardmäßig oder ich sag mal klassischerweise singen würden. Dann haben wir andere Arten, die da nicht so festgelegt sind. Dann auch bestimmte Arten, die auch die ganze Zeit eigentlich singen, die gar nicht sich so in das Morgenkonzert, die sich nicht nur auf das Morgenkonzert begrenzen, sondern zum Beispiel auch während der Nahrungssuche die ganze Zeit am Singen sind. Der Zilpzalp wäre so ein klassischer Vertreter. Also haben wir verschiedene Arten mit verschiedenen Gruppierungen von Gesängen, von ihrer Struktur, von ihrem Muster her. Und jetzt haben wir noch die Tageszeiten dazu, ja, also eine bestimmte Tageszeit, an der eine Art so richtig in die Vollen geht, so richtig Vollgas gibt, die dann abgewechselt wird von einer anderen Art. Und jetzt haben wir noch dieses Schichtensystem. Also wenn wir quasi wie so ein Baum, nee, nicht so ein Baumkuchen. Es gibt diese Pfannkuchentorte von Petersen und Findus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die Lieblingstorte von dieser kleinen Katze Findus. Meine Kinder haben die Bücher viel, vorgelesen, haben wir die oft mal zum Einschlafen abends. Und natürlich ist es auch eine der Lieblingskuchen, die wir dann zum Geburtstag machen müssen. Und wenn wir jetzt diese Pfannkuchentorte, dieses Bild dieser Pfannkuchentorte vielleicht mal nehmen würden, weil diese Pfannkuchen ja auch rund sind, passt das gar nicht so schlecht, weil fangen wir mal ganz unten an, wenn wir diese untere Schicht haben und ich vielleicht sogar noch das Glück habe, ein bisschen erhöht zu sitzen oder ich habe die Möglichkeit, in einem Baum drin zu sitzen, setze mich so in die Mitte, all dieser Schichten, dann kommt von ganz unten, vom Boden aus, ganz so vereinzelt der Zaunkönig immer wieder durch. So mit seinem schmetternden, hellen Lied, aber vereinzelt. Ja, vielleicht höre ich zwei oder drei von einem Standpunkt aus, zwei oder drei Zaunkönige, die aber nicht so konstant und durchgehend die ganze Zeit singen, sondern immer wieder mal, da hört man einen Gesang, dann vielleicht nochmal ein zweites Mal ein ähnliches, abgewandeltes Motiv, weil der gehört auch zu diesen Melodikern und sehr schnell und hektisch vorgetragenes Lied. Dann vielleicht 50, 60, vielleicht auch 100 Meter weiter im nächsten Revier, der nächste Zaunkönig. Also so diese vereinzelten, schmetternden, auch feinen Töne, überraschend laut für die Körpergröße des Vogels dann, aber das können meine Ohren natürlich nicht hören, wie groß der Vogel ist, weil ich die nicht kenne. Aber es sind so vereinzelte Sprenkler, die von ganz, ganz unten kommen. Oft so aus Brombeerhecken, Himbeerhecken und so weiter. Ein bisschen drüber, auch vermischend, natürlich immer mit fließenden Übergängen, kommt dann das Rotkehlchen. Als so ein typischer Sänger in der Schicht so bis zu 4-5 Meter. Was natürlich nicht heißt, dass ein Rotkehlchen nicht auch manchmal auf 6-9 Meter oben sitzen kann im Baum. Und singen kann, das tut es. Aber ich meine jetzt vor allem die Zeit, wenn die Rotkehlchen, wenn fast alle Männchen in ihren Revieren gleichzeitig singen und sich dieser Teppich miteinander verwebt. Anders als beim Zaunkönig sind die da nicht so vereinzelt, sondern es wird durchgehend gesungen. Ja, also viele Minuten lang, manchmal eine Stunde lang, immer wieder sind diese Gesänge zu hören. Und die verflechten sich, dass es so feine, zarte Melodien sind, sind die wie miteinander verwebt, verflochten und bilden dann wie so eine dünne Decke oder so einen dünnen Pfannkuchen, der sich über die ganze Fläche im unteren Bereich ausbreitet. Und wenn wir morgens zum Beispiel das Morgenkonzert betrachten, können wir auch von dort mal hier und da, könnte sich da auch mal eine Meise einstreuen. Dann gehen wir ein Stück weiter höher und haben dann diese Stammschicht. Wenn wir jetzt einen Hochwald haben, haben wir an den Stämmen. Vielleicht hören wir aus dieser Schicht mal das Trommeln eines Spechtes. Ja, in verschiedenen Längen oder verschiedenen Tonhöhen auch, je nach Resonanzkörper oder nach Spechtart. Gibt ja verschiedene. Oder vielleicht eine von diesen Baumläufern. Vielleicht sind die hohen Pfeiftöne der Kleiber mit eingestreut. Also so einzelne, markante, scharfe Töne, entweder rhythmisches Trommeln, was eher so ein mechanisches Balzgeräusch wäre, auch eine Revier-Territorial-Markierung, akustische. Oder auch die scharfen, kurzen, immer sich wiederholenden Gesänge der Baumläufer. Und natürlich unsere Kleiber. Und dann kommen wir in die Kronenschicht oben rein und da haben wir dann alles voll mit Finken. Bleiben wir mal bei dieser einen Art. Natürlich gibt es noch andere Arten, die aus der Schicht singen könnten, aber die Finken, die sind einfach so dominant und gehören auch mit zu den Arten, die fast nicht aufhören zu singen. Fast den ganzen Tag auch, aber zu einer bestimmten Zeit animiert das eine Männchen das andere Männchen zum Singen und auch dort verflechten sich die Gesänge zwar ineinander, aber da die Strophen ja kürzer sind, also immer wieder dieses ich schreibe an die Regierung, guck. Ich schreibe an die Regierung. Boah, es sind so kurze Pausen dazwischen. Und die haben so einen klaren Anfang und so ein klares Ende. Und dadurch findet diese Verflechtung der Melodien nicht so deutlich, nicht so schwer auseinanderhaltbar statt, wie das zum Beispiel bei Rotkehlchen und auch bei der Amsel der Fall ist. Und natürlich können aber gleichzeitig wenn der eine Buchfink angefangen hat und der andere dann einsetzt, gibt es da auch wiederum so Verschmelzungen miteinander, die aber leichter auseinanderzuhalten sind. Und überall hören wir dieses kräftige, schmetternde dieses kräftige, schmetternde Finkenlied in der Landschaft verteilt. Unterlegt, untermalt mit der Amsel, die, wenn sie nicht allein singt, dann viel zarter rüberkommt, als wenn wir sie nur alleine separat hören, wie zum Beispiel am Abend, wenn so dieser Amselteppich über der ganzen Landschaft liegt oder am frühen Morgen. Also die Amsel auch aus der Kronenschicht, aber nicht so exponiert, wie man das vielleicht aus den Städten oder aus Dörfern kennt, wenn sie da oben auf dem Giebel sitzt, auf dem First, und von dort aus ihr Lied singt. Im Wald eher ein bisschen versteckt, ein bisschen verdeckt. Und das beginnt aber auch schon so bei kleineren Bäumen. Also die belegt eigentlich, hat eine größere Bandbreite, von wo aus sie singt. Und da ist es aber eindeutig so, wenn diese Phase ist, wo alle Amseln gleichzeitig singen, die Amselböcke, die Amselmännchen, dann verwebt sich dieser Gesang auch eindeutig ineinander. Also es ist so richtig so ein Geflecht, das sich wirklich wie so ein Klangteppich über diese ganze Landschaft legt. Ja, die nächste Schicht in dieser Pfannkuchentorte sozusagen, bestehend aus Buchfinkengesang und Amselgesang. Und dann gehen wir oben auf die Spitze, ganz oben exponiert, also sichtbar und nicht so häufig, also von Hand der Individuen, haben wir dann die Singdrossel. Die Singdrossel, die ganz oben auf der Spitze eines Baumes sitzt, und vielleicht schaffen wir es, in einer Landschaft 3 oder 4 Singdrosseln gleichzeitig zu hören. Oft sind es nur 1 oder 2 im Verhältnis zu mindestens 6, 7 oder 8 Amseln. Zumindest ist das so mein Erleben hier in der Landschaft. Also die Singdrosseln, die weniger anhand der Individuen weniger vorhanden sind und die auch diese Verflechtung findet dadurch natürlich nicht so statt, weil sie nicht so dicht aneinander sitzen, sondern eine Singdrossel singt ganz klar hinter mir, eine ganz klar vor mir, vielleicht noch dahinter einer, aber die ist wiederum so weit weg, dass sie leiser ist. Also da haben wir wieder dieses so punktuelle, eingestreute, ähnlich wie beim Zaunkönig, nicht so diese starke Verflechtung, wie so, da habe ich jetzt nicht so richtiges, ist eher wie so ein Stein, den ich ins Wasser reinwerfe, der dann einen so einen Kreis zieht. Aber dann kommt nicht sofort der nächste Stein, sondern es gibt so kleine Pausen dazwischen. Und diese Verflechtung findet nicht so stark statt. Das liegt so oben drauf so ein bisschen. Also gehen wir nochmal ganz kurz diese Baumschicht durch. Ich habe also dieses punktuelle, schmetternde Zarte von ganz unten vom Zaunkönig. Dann dieser perlende, sich ineinander verwebende Gesang vieler verschiedener Rotkehlchen. Dicht an dicht sind die Reviere sehr klein, der wie so ein Teppich sich unter die anderen Gesänge streut, der erst dann so deutlich wahrnehmbar ist, wenn er isoliert ist, wenn sprich die anderen Vögel schon ins Bett gegangen sind oder noch nicht wach sind. Darüber dann der im Kronbereich der Buchfink- und Amselgesang, je nach Tageszeit. Ja, der Buchfink ist ein Spätaufsteher, der kommt erst nach der Amsel und geht dementsprechend auch früher ins Bett oder hält früher seinen Schnabel. Dazwischen, wie gesagt, ab und zu mal vereinzelte Rufe der Kleiber und Spechte oder Baumläufer. Und ganz oben auf den Kronen dann die Singdrossel. Und dann haben wir natürlich noch die Luftschicht, und vielleicht habt ihr Felder bei euch in der Nähe, dann wird da garantiert auch eine Feldlerche zu hören sein. Im Singflug, das heißt ein durchgehend singender, jubilierender, tirillierender Gesang, fast ohne Atempause. Und wenn du Glück hast, ist da vielleicht auch noch eine Heidelerche dabei. Die macht Pausen mit ihren abfallenden Strophen, dieses Tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lüt-tü-lü und sich bewegt. Auch da verschiedene Arten, aber es ist nochmal so ein zartes Netz im Luftraum, das sich webt, das da wie so ein Klangteppich über dem Ganzen schwebt. Und vielleicht ist das auch noch hilfreich, noch als ein weiteres Tool mit reinzunehmen, so der Herausforderung sich zu stellen, weil das ist ja dieses Paradox. Ich höre quasi diese Gesänge und einerseits hört sich alles an wie eine Masse, eine Klangmasse. Und wenn ich dann den Wunsch habe, das auseinanderzuhalten, fällt es unseren Ohren oft sehr schwer. Und wenn wir dann anfangen, in verschiedene Kategorien reinzupacken, einerseits die Tageszeiten zu beachten, wann singt denn wer, wann hört denn welcher dominante Gesang auf, Und dann noch die Höhe, immer wieder die Höhe zu bemerken, von wo aus denn so verallgemeinert der Gesang vor allem zu hören ist in der Landschaft, haben wir wie so ein Soundpaket von oben nach unten und von links nach rechts, was sich über diese ganze Landschaft legt. Und sich diesem hinzugeben, vielleicht erstmal gar nicht mit dem Anspruch, die ganzen Arten auseinanderzuhalten, sondern sich erstmal darauf zu konzentrieren, kann ich diese verschiedenen Schichten wahrnehmen? Oder ist mein Ohr in der Lage, diese verschiedenen Rhythmen wahrzunehmen? Und es ist relativ leicht, weil wenn du abends zu Sonnenuntergang zum Beispiel sitzt, irgendwann sind bestimmte Klänge einfach nicht mehr zu hören. Und ein anderer Klang wird sehr dominant und kommt sehr laut heraus. Und immer wieder, wenn dann diese Frage vom Verstand kommt, welche Art ist es denn? Dann können wir die registrieren und dann auch wieder ziehen lassen und jetzt erstmal auf dieses Gesamtbild, auf die Stimmung, die auch dadurch transportiert wird, die sich dann natürlich verändert, wenn eine Art aufhört, eine andere Art einsteigt, eine andere Art mehr hervorkommt, dass diese Stimmung erstmal wahrnehmbar ist. Und dann wird irgendwann automatisch ein Moment entstehen, wo so ein Vogel direkt vor dir sitzt und singt, so ein Rotkehlchen ganz, ganz nahe kommt und du dann den feinen Gesang genau vor dir siehst und hörst und er dann ganz, ganz deutlich wird. Und vielleicht auch später dann auf weitere Distanzen erkennbar ist und du da tatsächlich eine Art reinpacken kannst. Und die Art ist nicht unbedeutend, vor allem diese häufigen Vögel, weil die einzelnen Arten ja sowas wie einen Buchstaben symbolisieren, ja, aus dem wir dann Worte formen können, wenn wir uns mit deren Rufen beschäftigen und die dann wiederum Sätze bilden, um einzusteigen in diese Sprache der Natur, die Sprache des Waldes, die Vogelsprache, die uns wunderbar unterstützen können, auch in einen Dialog zu gehen mit der Landschaft. Jetzt lauschen wir noch mal ganz kurz, was hier um uns herum ist. Ja, es ist jetzt nachmittags und wir hören überall dieser wippende Gesang, hell und klar, der Kohlmeisen. Und dann die zarten Klänge des Rotkehlchens, die jetzt nicht so verwoben sind miteinander, weil sie vereinzelter vorgetragen werden, aber deutlich aus der unteren Schicht, die Meisen viel, viel höher. Und dann war eben noch das laute meckernde Geräusch von einem Specht zu hören. Ich glaube, es war ein Buntspecht. Ja, und es war deutlich wahrnehmbar an dem Wochenende. Da war nur ein einziger Zilpzalp zu hören, der auch noch nicht, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, noch nicht so in seinem vollen Modus war. Also er hat schon kräftig gesungen, wie schon erwähnt. Der Zilpzalp ist so ein richtiger Vielsänger, der es wirklich hinkriegt, nach Nahrung zu suchen, sein Revier abzuchecken und gleichzeitig zu singen die ganze Zeit. Und die Bachstelze ist auch ein Rückkehrer, ein Vogel, der schon wieder da ist, bei uns gerade auch sehr präsent auf dem Wildnisplatz auf dem Zinken. Die brütet aber eher so in Hausnähe, baut so ein struppiges Nest unter kleinen Vorsprüngen, unter Scheunendächern und so weiter. Der Hausrotschwanz, der war schon kurz da, ist aber wieder weitergezogen. Es war noch nicht das Paar. Ich habe bisher erst zweimal ein Männchen gesehen, wahrscheinlich das gleiche. Und nach 3 Tagen war der weg. Und jetzt seit 2 Tagen habe ich keinen mehr gesehen. Also so sind so Klassiker, die dann später im Sommer sehr markant und sehr auffällig und sehr deutlich werden. Auch super Alarmvögel beide. Die Bachstelze ist ein Vogel, den man sehr selten singen hört. Und das sind so die ersten Hauptrückhörer, natürlich mit Singdrossel dazu und verschiedenen Finken. Und die bestimmen gerade so die Morgen- und Abendzeiten. Es ist eine schöne Zeit, jetzt damit anzufangen, sich ein paar markante Stimmen rauszupicken, die zu erkennen, um dann gewappnet zu sein für das berauschende Orchester, wenn die Grasmücken dazukommen. Oder der Pirol dann irgendwann wiederkehrt und der Kuckuck und bei uns natürlich auch in diesem Jahr ganz bestimmt der Wiederhopf Und bei uns auch noch der Wendehals. Also die Artenvielfalt hier bei uns auf dem Platz, die ist für mich auch immer wieder beeindruckend. Und obwohl ich hier lebe, mir sehr wohl bewusst, nicht nur anhand der Bemerkung von Teilnehmern, die hierher kommen, was für ein besonderes Geschenk das ist, in so einer Artenvielfalt leben zu dürfen. Wir haben hier noch einen Konkurrent, also Nahrungs- und Habitatkonkurrent des Rotkehlchens. Das Rotkehlchen, was ja sehr aggressiv ist, die Heckenbraunelle ist das. Und wir haben letztes Jahr das erste Brutpaar hier gehabt, zumindest was ich wahrgenommen habe. Und in diesem Jahr habe ich schon zwei Männchen singen hören und bin natürlich voller Hoffnung, dass beide hier brüten werden. Und jetzt lauschen wir nochmal dem Rotkehlchen, das hier ganz nah sitzt. Da ist es untermalt mit dem Amsel. Und wenn eine Amsel anfängt, werden die anderen kurz animiert, mit einzusteigen. Und dazu das Wippen der Kohlmeisen. Und genau dieses Klangbild, das meine ich, dass du zu bestimmten Zeiten bestimmte Arten hast, die die Landschaft oder das Klangmuster bestimmen. Und dann scheint es zwar wie so ein großer Brei, aber es ist auf der anderen Seite, wenn du einmal da einen Einstieg gefunden hast, doch relativ überschaubar. Hör ganz kurz noch. Ja, und dann gelingt es vielleicht auch, das ist jetzt noch das Ende meines vorhin, glaube ich, nicht ganz beendeten Gedanken, dass wir ja uns in diesem Paradox bewegen, einerseits das Gesamtbild wahrzunehmen, weil wir wollen die Stimmung aufnehmen, die Stimmung erkennen, um die Signatur der Landschaft herauszuarbeiten. Das heißt, wir sind herausgefordert, alles wahrzunehmen um uns herum und auf der anderen Seite aber auch wieder ganz differenziert hinzuhören, um festzustellen, welche Art singt denn jetzt mehr als andere oder welches Individuum kann ich daraus hören, dass sich vielleicht anders als andere verhält, um dann so leichte Veränderungen oder auch Störungen in der Signatur erkennen zu können. So, und ich lade dich einfach ein, gerade jetzt in dieser Jahreszeit, wo es noch keine so große Herausforderung ist, das Morgenkonzert zu erleben, weil es noch relativ spät erst hell wird morgens. Oder du nimmst dir Zeit für das Abendkonzert und dir einen Platz zu suchen, an dem eine abwechslungsreiche, sprich für viele Menschen unaufgeräumte Struktur ist. Also da muss Unterholz liegen, da muss irgendwo so ein bisschen Hecke in der Nähe sein. Oft sind Kleingärten oder Friedhöfe wunderbare Orte für sowas. Vielleicht sogar noch ein Feld in der Nähe ist und du dir einfach mal die Zeit nimmst, in die Landschaft zu lauschen und dieses Bild mitzunehmen. Entweder nimmst du dieses Bild einer Decke oder eines Klangbades oder dieser Pfannkuchentorte, von der du dann ein Teil wirst, und dich einhüllen zu lassen von diesen verschiedenen Gesängen, an dein Ohr dringen zu lassen und zu baden eigentlich in diesen Klängen, die wie so die ganze Landschaft durchdringen und belegen, ummanteln. Es ist eine besondere Zeit und es ist etwas Wunderschönes, das uns sehr im Moment ankommen lassen kann. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten, die so irgendwie so krisengebeutelt, wir stolpern so von einer Krise zur nächsten. Und für mich ist ja die Hauptkrise hier die Auswirkung dieser Stürme, die Auswirkung dieser Trockenheit nach dem Ausatmen im letzten Jahr nach dem vielen Regen mitzuerleben, was das für eine Auswirkung hat auf das Land hier. Aber dann in diesen Momenten ist die Welt irgendwie in Ordnung. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe das gerade am Wochenende da auch nochmal beschrieben, dass wenn ich dort ankomme, wirklich meine Gedanken von gestern und meine Gedanken von morgen fallen lassen kann, wirklich in diesem Moment ganz präsent bin, ohne so viel zu wollen, sondern einfach nur das zu genießen und wahrzunehmen, dann gibt es diese kurzen Lichtblicke und diese Inseln, wo die Welt völlig in Ordnung ist. Und ich glaube, die sind ganz wichtig, um uns zu stärken, um uns zu nähren, um uns immer wieder daran zu erinnern, wie wichtig es ist, hinzuhören, genau die Dinge zu betrachten und um besser verstehen zu können, um den Dialog zu fördern, anstatt die Gegensätzlichkeiten zu benutzen, um stärkere, festere, verfahrene Kategorien von richtig und falsch und schwarz und weiß aufzumachen. Ja, das ist endlich mal lernen, aufzuhören damit und den Raum dazwischen weit zu machen, um zu sehen, dass es in dieser Skala schwarz und weiß noch die verschiedensten Grautöne gibt und viele weitere Nuancen, die wir vielleicht, von denen wir vielleicht einige noch gar nicht richtig wahrnehmen können und noch gar nicht richtig kennen. Und so würde ich meinen Redebeitrag heute beenden und ich hoffe, dass das Bild landen konnte. Ich musste immer wieder zwischendurch kleine Pausen einbauen, weil ich ja heute draußen aufnehme und ein bisschen abgelenkt bin auch von den Klängen und Geräuschen um mich herum. Ich hoffe, ich konnte euch mitnehmen auf so eine kleine Klangreise und lade euch ein, einfach kreative Bilder zu kreieren und die in irgendeiner Art und Weise umzusetzen oder Leute, andere Menschen mit einzuladen, in diese Bilder einzusteigen. Als letztes vielleicht eine Möglichkeit, die ich neulich gehört habe von einem, der macht so elektronische Musik, ein DJ ist es, Dominik Eulberg heißt er, der auch gleichzeitig Biologe ist, der hat jetzt eine neue Scheibe rausgebracht und sein Lied Blaumeise ist inspiriert vom Wesen der Blaumeise. Das hat eigentlich nichts mit dem Gesang zu tun, der Blaumeise, sondern es ist einerseits die Farbe blau und dann andererseits dieser freche, aufgeweckte, muntere Charakter der Blaumeise, die dieses Lied beeinflusst hat. Wenn ich das nicht weiß, höre ich das nicht raus aus diesem Lied. Aber das ist seine Art gewesen, das kreativ umzusetzen. Und andere Künstler machen das in Form von Bildern. Ich habe eher so innere Bilder, die dann auftauchen und packe das in Worte. Aber du bist herzlich eingeladen, da künstlerische Umsetzung mitzufinden. Und das ist auch eine schöne Art der Wertschätzung und des Dankes zurück. Also, dann hoffen wir auf viel Regen und freuen uns über jeden Tropfen. Sprechen nicht nur von sonnigem Wetter als gutem Wetter. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast, wo wir garantiert neue Rückkehrer und Rückkehrerinnen aus ihren Wintergebieten dann schon begrüßen können und Dinge auch wiederholen, um uns gut zu wappnen für den Wonnemonat Mai. Im April dürfen wir jetzt noch gut üben, um dann bereit zu sein für Mai, um das Fest des Frühlings mitzufeiern mit dem gefiederten Volk. Viel Spaß und bis bald, euer Vologe Paul. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vologe Paul.